Im Brand 1 Podcast, da sprechen wir ja oft über das Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft. Und unser Schwerpunkt jetzt in diesem Sommer ist die Demokratie. Wir schauen aber auch gern mal links und rechts der klassischen Pfade und gehen zum Beispiel mal raus zu den Leuten. Vor ein paar Wochen sind wir beispielsweise beim Machen-Festival in Leipzig gewesen. Und dort habe ich über die Rolle von Emotionen bei rationalen Entscheidungen gesprochen. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen widersprüchlich, ist es aber gar nicht.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Ich bin Christian Bollert und diese Ausgabe hier wird in Leipzig im Rahmen des Machen-Festivals aufgenommen. Wir schauen uns diesmal unser Verständnis von Entscheidungsprozessen und von Führung an, denn mittlerweile spricht doch einiges dafür, dass dabei Emotionen eine größere Rolle spielen, als viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch viele Leute aus der Praxis lange wahrhaben wollten. Denn wir alle sind nämlich gar nicht so rational, wie wir vielleicht hoffen oder lange gedacht haben. Es geht also in dieser Ausgabe um das große Wieso, Weshalb, Warum der Emotionen in Führungsrollen. Wer glaubt, Emotionen hätten in Führungsrollen nichts zu suchen, unterschätzt ihren eigentlichen Einfluss. Dieser Satz stammt von Marie-Louise Schreiter und sie ist Neurowissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik und hat hier im Rahmen des Machen-Festivals einen ziemlich gut besuchten Vortrag zu genau diesem Thema gehalten. Und der Titel lautete Gefühl steuert Fokus. Warum Wissen über Emotionen Teil rationaler Entscheidungsprozesse sein muss. Ich freue mich sehr, dass ich für den Brand 1 Podcast hier auf dem Gelände der Baumwollspinnerei mit ihr genau darüber sprechen kann. Und ich sage hallo und herzlich willkommen im Podcast.
Hallo.
Erste Frage ist relativ klar und liegt auf der Hand. Weshalb gehört denn das Wissen über Emotionen zu rationalen Entscheidungen dazu?
Ich glaube, auf die These bin ich als erstes gestoßen, als ich für meine Promotion Literaturrecherche betrieben habe. Da war das Thema, wie emotionale Zustände in Menschen sich vielleicht auf Kognition im Breiten auswirkt. Und wenn man Kognition vielleicht so ein bisschen in den verschiedenen Facetten betrachtet, dann ist das, was wir traditionell als so kalte Entscheidungsfähigkeit betrachten könnten. Also die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, einen Reiz auszublenden, den anderen zu fokussieren, sich zu kontrollieren. Es ist immer sehr kontrolliertes Verhalten, Impulse zu stoppen, wenn sie aufkommen und tendenziell eben sich auf sehr so Prozesse zu fokussieren, sage ich mal, die, was wir traditionell als diese klassischen menschlichen Fähigkeiten betrachten und auf einer physiologischen Ebene, die direkt im Frontalhirn, also genau hinter unserer Stirn, so zu lokalisieren sind.
Ist das auch so dieses Bild vom Homo economicus, immer die richtige Entscheidung treffen oder so?
Sicherlich könnte man, also ich bin überzeugt, dass das viele von diesen Konzepten geprägt hat. Vielleicht in der Ökonomie, aber einfach auch in der Schulbildung oder in der Diagnostik. Wir haben immer einen Überfokus auf diese klassischen kalten Kognitionsfähigkeiten gehabt. Und als ich mich damit beschäftigen wollte, wie emotionale Gefühlszustände da reinspielen, habe ich gemerkt, dass die Literatur genau diese Imbalance auch gezeigt hat. Und das ging überhaupt nicht wirklich so mit den Krankheitsbildern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, einher. Also ich habe in der Uniklinik in Dresden promoviert und da waren unter anderem auch Patienten mit ADHS und die haben nicht nur das klassische Konzentrationsproblem, was jeder weiß, sondern die haben auch eine gewisse Problematik, ihre Impulse und ihre Gefühle unter Kontrolle zu bekommen, was wir emotionale Regulation nennen würden. Und dazu gab es aber sehr wenig Forschung, aber es gab sehr viele Beschwerden. Also Eltern, Lehrer, Familien, die mit Kindern oder auch anderen Erwachsenen mit ADHS zusammenleben, die würden das absolut bestätigen, dass es hier nicht nur um ein Fokusproblem geht, nicht nur um Entscheidungsprozesse, sondern es geht halt auch um sozioemotionale Faktoren. Und wenn wir uns dann an unser eigenes Leben vielleicht erinnern, dann sieht man da auch, dass die Emotionen ganz maßgeblich für ein gesundes und Wellbeing verantwortlich sind. Und so bin ich das erste Mal darauf gestoßen und gemerkt, nee, warte mal, das ist eigentlich gar nicht so einfach, Emotionen zu messen und super einfach, Kognition irgendwie als ein Optimum zu quantifizieren.
Ah, das finde ich interessant. Das heißt, du würdest sagen, wahrscheinlich bist du nicht die Einzige, aber du würdest den Finger so ein bisschen auf den Punkt legen, es ist vielleicht lange übersehen worden, weil es so schwer zu messen ist?
Naja, das Jein. Ist jetzt so ein Huhn-Ei-Problem, kann man da vielleicht sagen. Einerseits haben wir einfach sehr viel Arbeit reingesteckt, Kognition optimal zu quantifizieren. Und das ist teils darin begründet, dass die ersten Emotionsforscher und auch sehr frühe Biologen die Emotionen sehr abgegrenzt von den menschlichen Kognitionsfähigkeiten betrachtet haben. Das bedeutet, die Emotion war eher was Automatisches, was nicht zu kontrollieren war. Es war was Tierisches oder sehr Triebgesteuertes. Freud hat seine Probandinnen als Creatures of Passion bezeichnet, wenn sie emotional wurden, die unfähig waren, kognitive Gedanken zu fassen. Es wurde sehr abgegrenzt betrachtet und tendenziell waren eben auch die Experten in diesem Gebiet Männer. Und sie wollten sich nicht mit diesen weiblichen Problemen befassen.
Stereotyp weiblich natürlich.
Genau, ja. Das wurde als zu weiblich auch betrachtet. Und das ist jetzt nicht, dass ich da eine Schuldzuweisung irgendeinem einzelnen männlichen Forscher geben würde. Es ist halt einfach, wie viele andere Sachen, so geprägt worden. Es hat aber dann eben entsprechend sehr viel Arbeit gegeben, die dazu geführt hat, dass wir relativ gut erfassen können, wenn jemand kognitiv kontrolliert ist. Wir haben etliche Aufgaben in der Neurowissenschaften und Psychologie, die das relativ gut erfassen. Wir können sogar von verschiedenen Facetten der Kognition sprechen, die ich ja vorhin so halb aufgeteilt oder aufgezählt habe. Aber wir können relativ wenig quantifizieren oder nicht wirklich quantifizieren, was eine gute, optimale emotionale Performance überhaupt ist.
Was ist denn eine gute emotionale Performance?
Ja, das ist halt genau die Frage. Also wir können ja auch, ich glaube, in so Marketing-Environments oder gerade auch die Silicon Valley-Leute und so sprechen ja gerne vom Cognitive Enhancement. Was ist ein Cognitive Enhancement? Okay, bessere Fokus, bessere Leistung, vielleicht länger wach bleiben, länger fokussiert bleiben. Früher aufstehen möglicherweise. Ja. Oder nachts einfach durchziehen, gar nicht mehr schlafen, whatever. Aber ein emotionales Enhancement ist wirklich mal, also man sollte sich das vielleicht auch selber mal reflektieren, was das eigentlich wäre. Was ist denn für mich persönlich ein optimaler emotionaler Zustand? Jetzt haben wir da einen starken Einfluss von der Industrie, die natürlich immer dieses Glück so ein kleines bisschen in den Raum stellt. Man strebt nach Glück, man muss das Material kaufen, um dann ist man wirklich befriedigt. Nun ist unsere Biologie dafür natürlich überhaupt nicht ausgelegt. Also wir sind eigentlich gar nicht gemacht, diesen optimalen Glückszustand zu halten. Das wäre ja auch Quatsch, weil wir würden dann ja auch nicht mehr viel machen. Wir brauchen Motivation und streben dann eben nach natürlich Belohnung, aber diesen optimalen, perfekten Glückszustand gibt es dann jetzt vielleicht dann doch nicht so. Also würde ich das schon mal streichen als optimalen emotionalen Zustand.
Okay, haben wir schon mal gestrichen. Du sagst ja auch, rationale Entscheidungen gehen gar nicht ohne Emotionen.
Ich sage, rationale Entscheidungen gehen nicht über Wissen über die Emotionen. Und zwar glaube ich, dass wenn man eine rationale oder eine bedeutungsvolle Entscheidung treffen möchte, sollte man wissen, wie man gegebenenfalls eingefärbt ist durch seinen persönlichen emotionalen Zustand oder wie ein Kontext, ein sozioemotionaler Kontext, in dem man sich befindet, die Entscheidung auch ebenfalls einfärben könnte. Das ist sehr stark von Theorien zum Gehirn inspiriert, die sagen, dass wir sehr stark über Erwartungshaltung uns ein Bild der Welt machen, bedeutet, wir haben jetzt nicht diesen, ja, die Sinneseindrücke kommen durch meine Sinne auf mein Gehirn und mein Gehirn macht dann ein Bild, was die objektive Realität.
Darauf würde ich später nochmal eingehen wollen, aber ja, das finde ich.
Ich will es nur kurz mal erläutern, sondern, also ich meine, das sind durchaus auch alte Ansichten wieder zum Gehirn, wenn wir uns den Cortex anschauen, da war immer die Idee so, visuelle Information geht durch die Retina ins Gehirn und dann wird da das optimale Bild kreiert. Je mehr wir jetzt über die Vision Science wissen, ist es natürlich absolut nicht so. Im Grunde genommen ist das Bild erstmal upside down und unser Gehirn dreht's. Das ist eine Sache, was wir eigentlich von unserem Gehirn aus leisten. Es sind noch viel, viel mehr Sachen, die da in diesem System eingebaut sind. Und entsprechend macht es eigentlich Sinn zu sagen, unser Gehirn versucht nur Erwartungshaltungen eigentlich zu bestätigen. Es ist auch energieeffizienter, als zu denken, dass alles, was an Reizen auf unser Gehirn trifft, dann eine objektive Realität widerspiegelt.
Jetzt haben wir einiges gelernt, dass es komplizierter ist, als man lange dachte, dass die Emotionen da definitiv eine größere Rolle spielen und vor allen Dingen das Wissen auch über die Emotionen so wichtig ist. Jetzt unterstelle ich mal den Leuten, die jetzt hier gerade zuhören, auf dem Machen-Festival, aber logischerweise auch die Podcast-Hörerinnen und Hörer, dass die selber schon auf der Suche sind nach einem vielleicht besseren Weg, Führung auch zu üben, in der Wirtschaft zu agieren. Wie kann ich das denn besser machen? Woher kriege ich denn dieses Wissen über die Emotionen?
Ja, das ist noch gar nicht so eine einfache Frage. Also ich würde ja behaupten, dass wir da einen großen Aufklärungsbedarf haben, also auch vor allem im Schulischen. Wir haben eine sehr gute Bewusstseinskultur, was die Kognition angeht. Wir können selber an uns ganz genau beobachten, wenn unsere Leistungsfähigkeit auf kognitiver Ebene abfällt, dann wissen wir, dass wir uns einen Kaffee zuführen könnten oder wir brauchen mal eine Pause oder wir müssen uns ein Nickerchen machen. Aber diese ganzen...
Oder Erdnüsse.
Oder Erdnüsse, Salz, Zucker. Manche sagen, ich brauche eine Schokolade. Diese ganzen Strategien, die Menschen so im Alltag anwenden, um ihre Kognition zu verbessern, kommen ja nicht einfach so. Die sind ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern das ist Bildung und das ist dieser Fokus auf bestimmte Aspekte unserer psychologischen Fähigkeit. Nun, diese Bewusstseinskultur existiert für Emotionen eigentlich nicht wirklich. Wir haben sogar fehlerhafte Strategien uns angelernt. Es gibt ja das bekannte Frustessen zum Beispiel. Also wenn Menschen traurig sind oder sehr belastet sind, manche neigen dazu, sich dann mit Essen wieder in Zustand zu bringen. Das ist aber keine Coping-Strategie. Das ist auch gar keine hilfreiche Strategie. Und diese ganze Kultur existiert so um Emotionen einfach noch nicht. Meiner Ansicht nach, ich kann jetzt ja auch nicht, sage ich mal,
die Welt retten?
Aber vielleicht auch einfach die letzten 40 Jahre der Forschung komplett umkrempeln. Aber was sich in gesundheitlichen Themen eigentlich immer zeigt, ist, dass eine gute Bildung oder eine Bildung über Interventionen, und die muss auch gar nicht so hochschwellig sein, die kann niederschwellig sein, schon viel, viel ausrichten kann. Wir können uns ja auch an Corona erinnern. Da gab es diese 3G-Regel. Das ist eine niederschwellige kleine Sache, aber die hilft massiv. Und da würde ich eben sagen, ja, was sind jetzt emotionale Strategien? Was kann Leuten helfen, da vielleicht ein bisschen aufgeklärter zu sein? Zum einen, glaube ich, die körperliche Ebene ist was, was man sehr einfach angehen kann. Unsere Emotionen funktionieren auf sehr verschiedenen Wirkungsebenen. Da haben wir zum einen natürlich eine sehr kontrollierte Ebene, bedeutet unsere Gesichtsausdrücke sind total unter unserer Kontrolle eigentlich, außer bei manchen. Also unsere Fähigkeit auszudrücken über auch Körperhaltung, ob wir uns gerade gut oder schlecht fühlen, das ist ein absolutes Instrument, um anderen Leuten zu sagen, wie es uns geht. Jetzt gibt es natürlich Situationen, wo wir da ein bisschen außer Balance geraten und dann kann man vielleicht irgendwie ein bisschen da sitzen und gibt ein Signal einem anderen gegenüber, das man vielleicht gar nicht unbedingt will. Da könnte man zum Beispiel drauf achten, ist relativ niederschwellig, kann aber eine Situation schon sehr verändern.
Marie-Louise Schreiter, Neurowissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik, hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Episode noch weiter über Emotionen und Entscheidungsprozesse und wie wir vielleicht körperlich auch damit umgehen können. Marie-Louise, du hast gerade schon eine Strategie genannt. Ich sag mal beispielsweise, sich vielleicht auch körperlich zeigen, ne, wenn ich in der Emotion bin, ein bisschen zurückgehen oder so. Aber gibt es noch andere Möglichkeiten, damit körperlich umzugehen?
Ja, also ich glaube, dass die körperliche, also wirklich die internale Ebene fast noch interessanter ist. Die Körperhaltung, Gesichtsausdrücke, das klingt jetzt so ein bisschen wie so eine Captain Obvious Strategie. Aber wenn man sich überlegt, dass sich emotionale Gefühlszustände sehr stark über körperliche Symptome, sage ich jetzt mal, manifestieren, dann kann man eben da schon schauen, in welchem, sage ich mal, Zustand man sich gerade selbst befindet. Wenn man über Erregbarkeit nachdenkt, Arousal im Fach, da manifestiert sich zum Beispiel Stress, aber auch Angst sehr stark über Herzschlag oder eben Anspannung im Körper. Und zum einen sind wir gut darin trainiert, diese Sachen wirklich möglichst zu ignorieren. Wir sollten eigentlich, das ist die einzige Strategie, die so ein bisschen mit einhergeht, wenn man zum Beispiel Prüfungsangst hat oder man hat Angst vor einer bestimmten Situation, dann soll man einfach Augen zu und durch.
Podcast-Aufzeichnungen oder?
Ja, obwohl, das macht schon auch ein bisschen Spaß. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, das Augen zu und durch.
Nee.
Aber da ist es sicherlich sinnvoll, sich zu überlegen, na, könnte es denn sein, dass mein Stresslevel gerade meine Wahrnehmung meiner Umwelt einfärbt oder beeinflusst? Und das sehen wir in der Forschung ganz sehr, dass Menschen, die starke Stresssymptomatik haben, schon anfangen, die Umwelt und gerade ambiguöse emotionale Signale oder Signale, die mit Emotionen zu tun haben, die eigentlich neutral wirken sollten, dann tendenziell als negativ interpretieren. Und jetzt können wir sehen, wie sich zum Beispiel eine soziale Situation entwickeln könnte, wenn ich jetzt sehr aggressiv wäre oder sehr angespannt und deine Gesichtsausdrücke dann tendenziell, obwohl sie gerade eigentlich neutral sind, eher als kritisch mir gegenüber interpretieren würde. Mhm. Und das ist vorrangig davon abhängig, wie ich mich selbst fühle. Das hat gar nichts mit deinen Intentionen zu tun. Und hier haben wir jetzt eine Aufmerksamkeitslenkung, die potenziell auch dann irgendwie schiefgehen kann. Und das sehen wir auch in klinischen Forschungen, in Eskalationsdynamiken. Wenn Menschen gewöhnt sind, miteinander immer in den Streit zu kommen, immer eine schwierige Situation mit dieser Person abarbeiten zu müssen, dann richten sie ihre Aufmerksamkeit aufgrund ihrer Erwartungshaltung gegenüber dieser Situation eher auf die negativen oder eben einfach negativ zu interpretierenden Aspekte dieser Situation. Und unter anderem in meiner Arbeit forsche ich auch oder arbeite ich an Therapiemethoden für Menschen, die so Probleme mit Aggression haben oder eben mit Eskalation vor allem, also Deeskalationsmethoden, aber die vielleicht, also ich bin selber jetzt nicht klinisch tätig, aber die vielleicht an diesen Prozessen mehr arbeiten könnten. Und das geht zum einen auch über Vorstellungskraft. Man kann da wirklich erstaunliche Effekte erreichen, wenn man mit Klienten oder Patienten daran arbeitet, sich eine Situation vorzustellen und dann mal darüber nachzudenken, ob man seine Aufmerksamkeit auf andere Sachen in dieser Situation richten könnte. Man macht das aber in der Umwelt oder in einem Kontext, wo die Situation des Arousals, der Erregung, nicht hoch ist. Und so schafft man dann auch mal alternative Wege nach vorne, sich vorstellen zu können.
Einen anderen Blick sozusagen.
Genau. Und da ist es eben super wichtig, dass man da immer auch über die Regulation der körperlichen Symptomatik nachdenkt. Und wenn man jetzt wieder über wichtige, bedeutungsvolle Entscheidungen nachdenkt, Entscheidungen, die vielleicht auch mit anderen Menschen zu tun haben, was ja in Führungspositionen auf jeden Fall der Fall ist, dann macht es vielleicht manchmal Sinn zu sagen, vielleicht ist jetzt nicht der Punkt der Entscheidung oder vielleicht bin ich jetzt gerade nicht.
Weil ich gerade aus einem Meeting raus bin und sowieso aufgeregt oder.
Genau,
also
oder die Person ist aufgeregt. Es kann ja auch sein, dass du in einem total entspannten Zustand bist, aber wenn ein Mensch gerade in einem großen Erregungszustand ist, dann ist die Tendenz, seine Kognition nicht mehr so zu kontrollieren, auch ein bisschen höher. Dann fängt man an, vielleicht auch mal die Sache zu sagen, die man hätte eigentlich gar nicht sagen wollen. Oder es spricht eher die Emotion als der kontrollierte, führende Chef.
Kann ich das denn auch andersrum sozusagen positiv sehen? Also du hast es jetzt so ein bisschen hergeleitet von Patienten und so. Also gibt es auch andersrum Mechanismen, die ich vielleicht in meinem Berufsalltag auch nutzen kann, um das als Stärke einzusetzen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte aber da vorher noch sagen, dass ich immer von diesem Manifestieren so ein bisschen weggehen will. Das lädt, diese Idee der Erwartungshaltung lädt immer ein bisschen
dazu. So nennen wir das auf keinen Fall, ja.
Ja, das lädt immer so ein bisschen dazu ein, dass man sagt, okay, schau dir einfach nur das Positive an und dann wird es schon alles gut. So ist es nicht gemeint. Also ich glaube, positiv ist es eben vor allem, wenn man betrachtet, dass Emotionen ein starker Motivationsgeber ist und ein Sinnstifter. Ich liebe diesen Begriff Emotion als Sinnstifter, denn wenn wir uns eigentlich so im Alltag an unsere wichtigsten Entscheidungen im Leben erinnern, dann sind es immer emotionale Entscheidungen. Da war immer Emotion im Spiel. Keine Entscheidung bleibt uns wirklich im Kopf, die einfach nur pure Kognition war. Und das ist, glaube ich, das, worauf man sich jetzt auch im positiven Sinne fokussieren könnte. Man könnte sagen, welche Emotionen treiben mich denn wirklich zu meinen kreativen Höchstleistungen? Oder welche Emotionen, welche Motivation führt denn zu wahrer Innovation? Und das ist halt auch eine Frage, die ich viel aus diesen Kreisen der Unternehmer bekomme. Wie kann man Kreativität fördern? Wie kann man Innovationen irgendwie steigern? Und ich habe da früher gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil ich auch nicht so die klassische Unternehmerin bin. Ich bin eine sehr, sehr öffentlich-rechtliche Grundlagenforscherin, die wenig darüber nachdenkt, wie man jetzt Profite generiert oder sowas. Aber natürlich braucht man auch Kreativität in der Forschung und da habe ich darüber nachgedacht und ich glaube, wie man einen Kontext schaffen kann, innovative Gedanken und kreatives, andere Perspektiven einnehmen, denken, fördern kann, ist sicherlich erstmal ein Kontext zu haben, wo riskante Gedanken erlaubt sind. Also wenn du Angst vor Konsequenzen, vor Fehlern hast, dann traust du dich auch keine anderen Gedankengänge irgendwie einzuschlagen. Logisch, es macht ja auch keinen Sinn, weil wenn man Angst vor den Konsequenzen hat, dann kann es natürlich sein, dass man irgendwie, also dann will man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber kreative Gedanken oder Kreativität benötigt einen Willen, einerseits ein Problem wirklich zu lösen, und das Problem muss auch wirklich bestehen. Man hat einen Willen, dieses Problem anzugehen. Oder wenn man jetzt vielleicht von künstlerischer Kreativität ausgeht, braucht man einen echten Willen, etwas auszudrücken. Und häufig ist das ja auch eine Emotion. Und ich glaube, dass wahre Kreativität und Innovation schon diese Emotion auch benötigt. Und da kann es positiv, aber auch negativ Emotionen sein, sicherlich.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, brauche ich dafür aber auch, ich sag mal, den Raum und die Situation, die das auch ermöglicht. Weil es eben vielleicht nicht so eine gute Idee ist, das hangry zu machen oder nach einem vollen Arbeitstag oder sowas. Jetzt zum Beispiel eine sehr angstvolle Situation dann auch noch um 18 Uhr oder sowas durchzudiskutieren.
Also wenn man hangry betrachten würde oder jegliche sehr rudimentären körperlichen Bedürfnisse, dann ist man eh nicht für Kreativität ausgelegt. Das macht ja auch Sinn, weil wir sollten ja dann erstmal schauen, dass wir was zu essen oder zu trinken finden. Also diese Grundbedürfnisse müssen sowieso erstmal irgendwie erfüllt sein. Genau. Ja. Aber wenn man jetzt ein bisschen weiter schaut, was ist noch ein weiteres Grundbedürfnis? Man ist natürlich auch am glücklichsten, wenn man in einem Team zusammen ist oder wenn man in einer Gemeinschaft arbeitet. Das alleine arbeiten, das kann manchmal gut sein, sicherlich für manche. Aber insgesamt profitieren wir von sehr diversen Blickpunkten auf ein Problem. Und ich glaube schon, dass wenn wir gemeinschaftlich oder eben als Team, ich sage jetzt nicht, wir müssen jeden einbeziehen in alles, so utopisch möchte ich jetzt auch nicht denken, aber dass eine gemeinschaftliche Herangehensweise an ein Problem sicherlich auch Kreativität fördert. Und jetzt vielleicht ein Beispiel, auch diese Bürgerräte ist ja ganz witzig, dass die meistens zu Vorschlägen für Probleme kommen, die fast härter und strikter und konsequenter sind als die, die von Politikern vielleicht vorgegeben wären, obwohl da so viele Perspektiven mit reinspielen. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel, wie man vielleicht durch viele verschiedene Ansätze eigentlich eher profitieren kann oder ein Potenzial entwickeln kann, was es vielleicht so auf einzelner Ebene nicht gibt.
Marie-Luise Schreiter im Brand 1 Podcast, und wir sprechen gleich noch intensiver über die Lehren aus Ihren Erkenntnissen, ich sag mal für unseren Alltag in der Wirtschaft, in unserem Leben und allgemein hier im Podcast. Marie-Luise, du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, und da würde ich tatsächlich gerne auch nochmal ein bisschen tiefer reingehen, nämlich dieses Bild oder vielleicht auch die These, dass wir die Umwelt nicht einfach passiv wahrnehmen, sondern sie im Gegenteil sogar aktiv über Vorhersagen und Annahmen überhaupt erst generieren. Das heißt, wir alle sind eigentlich in unserer Wahrnehmung immer auch ein gutes Stück selbst dabei.
Ja, also wir sind ja hochsubjektiv in dieser Ansicht zum Gehirn. Das ist jetzt sicherlich nicht eine Ansicht, die schon jeder vertritt. Das ist aber eine sehr moderne Theorie zum Gehirn und eine, die meiner Ansicht nach wirklich uns weit tragen kann, weil sie viele Sachen eben erklären kann. Sie ist ein bisschen schwer zu widerlegen in manchen Hinsichten. Deswegen kritteln da ein paar Leute dran. Aber ich glaube, es ist schon, macht schon intuitiv Sinn, dass wir praktisch über Erwartungshaltung unsere Umwelt generieren. Und wenn man physiologisch schaut, haben wir auch praktisch mehr Nervenbahnen vom Gehirn von innen nach draußen als von draußen nach drin, was schon irgendwie also erstaunlich ist. Es ist energieeffizienter für unser Gehirn zu sagen, ich schaue nur nach Bestätigung für meine Erwartungshaltung, anstatt einfach jedes Mal überrascht zu sein, weil Sinnesinformation durch all unsere Sinne ist erstaunlich random und ziemlich kompliziert. Es macht einfach energiemäßig mehr Sinn.
Also wir bräuchten eine größere Rechenleistung sozusagen, wenn es anders wäre.
Naja, ja, oder also ich meine, die Frage ist halt, was ist denn sinnvoll? Und sinnvoll war wahrscheinlich fast immer einfach nach Erwartungshaltung zu gehen. Jetzt gibt es natürlich so große Überraschungen oder halt großen Prediction Error, der dazu führt, dass wir unsere Erwartungshaltung ändern müssen. Das ist dann das, was Lernen ist. Aber wir haben noch eine andere Möglichkeit, unsere Erwartungshaltung mit den Umweltreizen in Einklang zu bringen, und das ist Handeln. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, dass wir uns dann tendenziell so verhalten, dass unsere Erwartungshaltung bestätigt werden. Das Lernen und sein Modell über die Welt zu ändern, die Erwartungshaltung zu ändern, ist viel anstrengender, als sich einfach so zu verhalten, dass dann alles so passiert, wie ich es mir erwarte.
Wie geht denn das? Wie geht denn das? Also wenn es so viel anstrengender ist, wie kann ich das denn vielleicht lernen?
Genau, also es passiert ständig. Also wir ändern natürlich schon auch unsere Erwartungshaltung über Dinge. Und wenn man sich das Lernen in Kindern anschaut, die sind ja dann auch viel flexibler. Wenn wir ein bisschen älter werden, dann haben wir sehr starre Erwartungshaltungen. Und es gibt auch die Patientengruppen, die sehr starre Erwartungshaltungen haben. Zum Beispiel im Autismus gehen wir davon aus, dass die Erwartungshaltung sehr, sehr stark ist. Deswegen geht es auch mit diesem großen Bedürfnis nach Routine einher. Das ist angenehmer, dann immer das Gleiche zu haben. Aber auch in gesunden Populationen ist es schon so, dass wir eher Gewohnheiten mögen. Wir mögen Sachen, die vorhersehbar sind. Das ist schön und das ist angenehm. Sobald was ein bisschen unerwartbar wird, ist es unangenehm und dann ist von uns was gefordert. Und hier ist es dann schon so, wenn es natürlich ein positiver Überraschungseffekt oder eine positive Verletzung der Erwartungshaltung, sage ich mal, eintritt, dann ist das ein angenehmes Lernen. Wenn es jetzt irgendwie, ja, ich denke jetzt mir gerade irgendwie ein Beispiel, also da kann ich auch wieder an Klinikbeispiele natürlich irgendwie denken. Wir versuchen da in der Therapie natürlich ganz starre Verhaltensweisen und Erwartungshaltungen zu ändern. Das passiert eben dann, wenn man möglichst große Diskrepanz zwischen dem Sinneseindruck und der Erwartungshaltung kreiert. So sehr, dass das Gehirn merkt, hier muss was geändert werden.
Kannst du das noch konkreter machen?
Wenn halt jetzt im Alltag zum Beispiel ich jedes Mal erwarte, dass jemand mich mit eher einer schlechten Laune oder mit irgendeiner bestimmten Verhaltensweise begrüßt und die Person aber ganz gezielt mal was anderes macht, um Sachen zu verbessern, dann kann das halt eine Diskrepanz zwischen meinen Erwartungshaltungen und der Wirklichkeit kreieren, die es erfordert, darüber nachzudenken, was man halt, nicht wirklich, das ist kein bewusster Gedankengang. Ich will nicht so klingen, als wäre das dann so, okay, jetzt überlege ich mir und dann ändere ich meine Erwartungshaltung. So ist es nicht. Es muss halt schon eher ein automatischer Prozess sein, der dazu führt, dass man so überrascht ist, dass man seine Priors, also seine Vorhersagen, updaten muss.
Jetzt plädierst du für ein aufgeklärtes emotionales Bewusstsein. Was ist da die Idee dahinter?
Ja, also ich plädiere für eine emotionale oder aufgeklärte Bewusstseinskultur, also ähnlich wie wir uns eben diese Bewusstseinskultur um die Kognition vorstellen können, wo Menschen relativ gut wissen, was sie für Strategien anwenden, um sich zu verbessern. Ich würde sagen, man müsste schon viel früher auch in der Schule zum Beispiel anfangen, emotionales Bewusstsein zu lernen und vielleicht auch nicht ganz nur immer diese kognitive Fähigkeit bewerten, sondern eben auch zu bewerten, wie gut man sich auf verschiedene soziale Situationen einstellen kann und auch Kindern, aber auch Erwachsenen meiner Ansicht nach beizubringen, sich selber ein bisschen besser zu spüren oder zu fühlen, wie sie sich eigentlich fühlen. Also die Interpretation dieser Signale, die ist ja irgendwie schon auch so subjektiv, dass man selber für sich immer finden muss, okay, wann ist denn mein Tipping Point zum Beispiel? Wann fühle ich mich nicht mehr unter Kontrolle über meine Emotionen? Und gibt es da vielleicht Sachen, die ich schon machen kann, bevor ich in sehr stressige Situationen komme? Was wir merken an uns selber und an anderen, ist eigentlich nur der Punkt, wenn es schon nicht mehr zu kontrollieren ist. Dann ist irgendeine Eskalation, dann geht es irgendwie schief bei Kindern, die fliegen dann aus der Klasse raus. Die Konsequenzen von einer unregulierten Emotion, die kennen wir alle. Aber es gibt Möglichkeiten, davor zu kommen. Und dafür gibt es Strategien oder dafür sollte man bessere Strategien entwickeln. Ich glaube auch, dass man da viel mehr in der Wissenschaftskommunikation auch machen muss. Ich spiel gerade mit dem Gedanken darüber, ein Kinderbuch zu verfassen. Es ist unglaublich schwer, wirklich mal über kindfreundliche Wege der Kommunikation in diesem Sinne nachzudenken, weil ich natürlich genauso beeinflusst bin davon. Ich kann mir sehr gut überlegen, was ich einem Kind erzähle, wenn ich über Konzentrationsleistung spreche. Da gibt es 1000 Metaphern, aber meine Sprache ist da auch noch nicht ganz gut genug, Predictive Coding Theory in Metaphern zu packen. Aber es ist ganz viel Wert darin. Ich glaube, da ist auch Wert für unsere Gesellschaft darin, wenn wir da ein bisschen mehr drauf achten, aber eben auch für das Miteinandersein im Beruf.
Hast du denn ganz persönlich mit all den Erkenntnissen, die du da in den letzten Jahren irgendwie gesammelt hast, weil du dieses Thema ja ganz offensichtlich sehr intensiv beackert hast, auch in deinen Handlungsweisen und Entscheidungen irgendwas verändert, weil du gesagt hast, ah, da will ich selber irgendwie anders agieren?
Die Frage bekomme ich ganz oft. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht so glücklicherweise das Problem habe, in sehr krasse Schwankungen meiner Emotionen zu gelangen. Also ich habe keine schlimmen Tiefs.
Keine große Amplitude sozusagen.
Das ist vielleicht ein Glück, vielleicht ist es ein bisschen angeboren, es ist sicherlich auch ein bisschen anerzogen. Ich habe eine sehr regulierte Familie. Meine Großmutter war immer sehr kontrolliert, aber eben auch empathisch gleichzeitig. Also wirklich auch, sie hat mir sehr gut beigebracht, zu lernen, wie ich mich auch unter emotionalen Zuständen trotzdem irgendwie fokussieren kann oder was ich da, wie ich auch mir selber gegenüber ehrlich bin, glaube ich.
Hast du da eine Anekdote, also wie das deine Oma gemacht hat? Kannst du dich da an irgendwas erinnern?
Nicht so richtig. Nee. Also ich glaube, es ist halt viel Vorleben, wie immer, wie bei allen Sachen, die man anerzieht, ist es sicher viel Vorleben. Es wird natürlich sehr offen gesprochen in unserer Familie und auch darüber gesprochen, wie man sich fühlt. Und es wird dann auch mal ausdiskutiert. Aber ich kann jetzt keine konkrete Anekdote sagen. Ich glaube auch nicht, dass es so an einzelnen Sachen so einfach festzumachen
nee,
ist,
ja so ein
vielleicht
Bild,
bei mir
nicht.
Jedenfalls.
Ja.
Das ist mir auch echt gerade jetzt eingefallen. Also ich glaube, ein größerer Faktor ist schon aber auch, dass ich einfach nicht diese sehr großen Schwankungen in Highs und Lows habe. Und ich glaube, dass Menschen, die das haben, auch einen deutlich härteren Job haben, sich dann so zu kontrollieren oder eben da Wege zu finden. Ich habe auch Bekannte, die bipolare Störungen haben, wo ich sehr gut beobachten kann, wie schwierig das für Menschen ist, da sich in die Balance zu bringen. Aber es geht über Methoden, die eigentlich jedermann machen kann. Also bestimmtes Essen, guter Schlaf, ein sehr vorhersehbarer Rhythmus und einfach Triggers vermeiden, die einen in die eine oder andere Richtung stupsen können. Und ich meine da auch wirklich auch in die Highs. Denn wenn man jetzt irgendwie Substanzen irgendwie zu sich nimmt. Ja, klar, macht jeder auch irgendwie so ein bisschen in seiner Freizeit, aber wenn man dafür prädispositioniert ist, besonders stark in emotional auszuschwenken, ist es sicherlich ratsam, auch mal zu überlegen, ob es da Verhaltensweisen gibt, die vielleicht nicht so förderlich sind.
Klingt ja auch ein bisschen wie ein Lobgesang auf die Routine. Schlaf.
Ja. Also ich bin absolut nicht gegen Routine. Es ist aber auf sicherlich ein Lobgesang darauf, einfach auf sich selber zu hören. Also es gibt bestimmt auch Menschen, die die Routine nicht so sehr brauchen. Aber die gesunden Lebensweisen, die kennt irgendwie schon jeder und genügend Schlaf. Und wir machen ja hier auch noch Forschung zu Chronobiologie hier beim Machen. Da unterscheiden wir uns riesig, was unsere Präferenzen sind. Aber die Fähigkeit, das erstmal zu erkennen, und genauso ist es eben bei der Emotion, ist vielleicht schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Und vielleicht sollte man auch einfach bestimmte emotionale Situationen meiden, wenn man weiß, dass sie einem nicht so besonders gut tun. Und ich kenne auch genügend Leute, die mittlerweile die Nachrichten ein bisschen vermeiden oder es nur noch einmal am Tag anschauen. Es ist zwar eine traurige Erkenntnis, aber es ist ein Beispiel, wie man sich vielleicht auch ein bisschen in Sicherheit bringen kann. Weil die Umwelt, die so ganz direkt um einen drumherum ist, vielleicht am Ende doch profitiert, wenn man nicht so traurig ist.
Das sagt Marie-Louise Schreiter, Neurowissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik. Ich sage danke für das Gespräch hier im Rahmen des Machen-Festivals 2025 in Leipzig.
Vielen Dank.
Und in diesem Gespräch sind aus meiner Perspektive gleich mehrere spannende Denkanstöße gefallen. Solltet ihr diese Episode mit Marie-Louise besonders spannend finden, dann hört doch gern auch in die anderen Ausgaben unseres Podcasts rein. Denn der Brand 1 Podcast, den wir vom Podcast Radio Detektor FM zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von der Brand 1 produzieren, erscheint jeden Freitag mit einer neuen Episode. Ihr findet uns auf allen bekannten und auch unbekannten Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel Amazon Music, Apple Podcasts, RTL Plus oder auch Spotify. Und natürlich sind alle Episoden auch direkt auf unserer Webseite detektor.fm oder in unseren mobilen Apps für Android und iOS verfügbar. Wir bleiben in den kommenden Episoden dann noch ein wenig dichter beim Thema Demokratie. Wir haben das ja hier auch schon so ein bisschen gestriffen, Nachrichten und so weiter und beleuchten da noch ganz unterschiedliche Aspekte. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer, die wissen es, nächsten Freitag erscheint dann auch schon die nächste Episode. Auf emotionaler Ebene würde ich mich persönlich freuen, wenn wir uns dann hier im Podcast wiederhören. In diesem Sinne, bis dahin.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.